Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Schwere Vorwürfe. Dominik Strauss-Kahn, der Chef des IWF, wird in den USA festgenommen. Der Verdacht, versuchte Vergewaltigung. Das hat Folgen, auch in Frankreich. Und kantonale Abstimmungsresultate. In den Kindergärten der Kantone Basel-Stadt und Zürich soll Mundart wichtiger bleiben als Hochdeutsch. In Zürich erleidet die Regierung zudem eine weitere Schlappe. Sie darf die Steuern für Reiche nicht senken. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Ursula Vogler mit den Nachrichten des Tages.
Der Internationale Währungsfonds, der IWF, ist nach eigenen Angaben voll handlungsfähig, trotz der Festnahme seines Direktors Dominik Strauss-Kahn. Der 62-jährige Franzose sitzt seit dieser Nacht in New York in einer Polizeizelle wegen des Verdachts, er habe eine Hotelangestellte zu vergewaltigen versucht. Strauss-Kahn galt als möglicher Kandidat der oppositionellen Sozialisten bei den französischen Präsidentenwahlen nächstes Jahr. Seine Partei zeigte sich bestürzt, ebenso das Regierungslager. Dieses sagte, der Fall sei eine Katastrophe für das Ansehen Frankreichs. Am 63. Jahrestag der Staatsgründung Israels haben Tausende von Palästinensern versucht, über die Grenzen nach Israel einzudringen. An den Grenzen Israels zu Libanon und Syrien wurden mehrere Personen von der israelischen Armee erschossen, wie arabische Medien berichten. Im Kanton Zürich sind gleich drei Vorlagen abgelehnt worden, die Steuern senken wollten. Am knappsten fiel der Vorschlag von Regierung und Parlament durch. Er wollte Steuererleichterungen für die höchsten und die niedrigsten Einkommen. Angenommen wurde im Kanton Zürich dagegen ein neues Gesetz, das den Finanzausgleich zwischen reicheren und ärmeren Gemeinden regelt. Abgelehnt wurde ein Gegenvorschlag, der den beiden Städten Zürich und Winterthur weniger Geld geben wollte. Ferner gibt es im Kanton Zürich künftig weniger Geld, um die Krankenkassenprämien zu senken. Im Kanton Zürich gibt es sodann zweimal ein überdeutliches Nein zur Einschränkung der Sterbehilfe. Die Stimmbeteiligung betrug 33%. In den Kindergärten im Kanton Zürich wird künftig grundsätzlich Mundart gesprochen. Eine Initiative, die dies forderte, ist mit 53% Ja angenommen worden. Regierung und Parlament waren dagegen. Im Kanton Basel-Stadt ging es ebenfalls um mehr Mundart im Kindergarten. Beide Vorlagen, eine Initiative und ein Gegenvorschlag, fanden eine Mehrheit. Für Dialekt und Hochdeutsch werden nun gleichwertige Lernziele festgeschrieben. Im Kanton Luzern werden alle Gemeinden verpflichtet, bis in 5 Jahren einen 2-jährigen Kindergarten anzubieten. Obligatorisch ist aber weiterhin nur der Besuch von 1 Jahr Kindergarten. Der Kanton Bern erhält ein neues Energiegesetz, verzichtet aber auf eine Förderabgabe auf Strom und auf eine obligatorische Energiekontrolle für ältere Gebäude. Der Volksvorschlag mit diesen Einschränkungen kam wuchtig durch. Die Stimmbeteiligung betrug 28%. Das Urner Stimmvolk will keine zweite Straßenröhre durch den Gotthard. Das Volk sagt klar Nein zu 2 Autoröhren mit je nur einer offenen Fahrspur in Betrieb. Ebenso Nein zu einer zweiten Röhre als Ersatztunnel. Das sollte die Sanierung des bisherigen Straßentunnels erleichtern. Im Thurgau können die reichen Ausländer auch in Zukunft pauschal besteuert werden. Sie müssen aber künftig mehr Steuern zahlen, pro Jahr mindestens 150.000 Franken. Weiter gab es ein Ja zur Förderung erneuerbarer Energien und zum sparsamen Umgang mit Energie. In der Fußballmeisterschaft hat es einen Liederwechsel gegeben. Der FC Basel übernimmt die Tabellenspitze. Rachel Mürit.
Die Basler gewannen ihr Heimspiel gegen den FC Thun klar mit 5:1, während der FC Zürich im Derby gegen die Grasshoppers 1:3 verlor. Damit hat Basel 2 Spielrunden vor Schluss 3 Punkte Vorsprung auf den bisherigen Leader Zürich. Die Zürcher können den Titel nicht mehr aus eigener Kraft holen. Die Grasshoppers bleiben dank des Derby-Siegs in der Super League. In der 3. Partie spielten die Berner Young Boys und Sion ein 1:1 Unentschieden. Zum Motorradsport. Beim GP von Le Mans wird Tom Lüthi in der Moto2 Klasse Fünfter. 6 Runden vor Schluss lag der Schweizer noch in Führung, verlor aber wegen eines Materialfehlers an Tempo. Die weiteren Schweizer Resultate: Dominik Eggeter wird Achter, Randy Krummenacher 12. Der Sieg geht an den Spanier Marc Marquez. In der MotoGP-Klasse gewinnt der Australier Casey Stoner vor den beiden Italienern Andrea Dovizioso und Valentino Rossi. Und Radprofi Alberto Contador hat die 9. Etappe des Giro d'Italia von Messina auf den Vulkan Etna gewonnen. Der Spanier übernahm damit auch die Führung im Gesamtklassement.
Das Wetter. Am Abend gehen im Norden weitere, teilweise gewitterige Regengüsse nieder. Morgen Montag ist es im Osten noch oft bewölkt und vor allem am Vormittag ist es noch teilweise nass. Höchsttemperatur bei 16 Grad. Im Westen und im Süden ist es morgen ziemlich sonnig, im Westen etwa 19 Grad, im Süden mit Nordföhn rund 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.06 Uhr, die Verkehrsübersicht in Kurzform. Stau oder stockender Verkehr in der Region Bern-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Niederbipp und der Verzweigung Herkengen. Richtung Bern zwischen der Raststätte Gunsgen und Önsingen. Sowie auf der A2 Richtung Luzern zwischen Egerkengen und der Verzweigung Herkengen. Und in der Region Zürich auf dem Nordring in beiden Richtungen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es ja weiter. Donnerschlag. Die Anschuldigungen gegen Dominique Strauss-Kahn erschüttern die französische Politik. Nix Kindergarten, sondern Chinski. In Basel und Zürich sollen die Kleinsten bei der Mundart bleiben. Nix Steuern senken. Die Zürcher haben keine Angst vor Steuerwettbewerb. Dann, ermutigt, nach dem Wandel in Nordafrika bäumen sich nun auch die Palästinenser auf. Doch Israel bleibt hart. Ernüchtert. 4 Monate nach dem Sturz des Diktators ist in Tunesien die Euphorie verflogen. Und gleich im Anschluss an dieses Echo der Zeit, politisch erwacht, die Reportage aus dem Oman ab 18.30 Uhr auf DRS1. So beginnen Hollywood-Filme. Ein mächtiger internationaler Finanzpolitiker und hoffnungsvoller Präsidentschaftskandidat wird aus dem startbereiten Flugzeug geholt und festgenommen. Der Verdacht, er habe versucht, eine Hotelangestellte zu vergewaltigen. Doch das ist nicht Hollywood. Der Mann heißt Dominik Strauss-Kahn und er spielt als Chef des IWF eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Finanzkrise. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Nach Angaben der New Yorker Polizei hat Strauss-Kahn im Hotelzimmer sein Mobiltelefon und persönliche Gegenstände zurückgelassen. Dies deutet auf eine überstürzte Abreise hin. Der IWF-Chef wurde nach dem Vorfall auf dem New Yorker Flughafen kurz vor dem Start Richtung Paris verhaftet. Er weist laut seinem Anwalt die Beschuldigungen der Hotelangestellten zurück. Die Vorwürfe gegen Strauss-Kahn wecken Erinnerungen an das Jahr 2008. Damals wurde eine Affäre mit einer Mitarbeiterin des IWF bekannt. Strauss-Kahn gab die Beziehung zwar zu, beteuerte aber, alles habe auf Freiwilligkeit beruht. Der IWF hat in der Folge Strauss-Kahn vom Vorwurf des Machtmissbrauchs reingewaschen. Der Vorfall habe aber mangelnde Urteilsfähigkeit gezeigt, wie der IWF damals diplomatisch festhielt. Damit wurde der Fall zu den Akten gelegt und Strauss-Kahn konnte sich in der folgenden Weltwirtschaftskrise als IWF-Manager profilieren. Bei der Rettung des Finanzsystems spielten der IWF und sein Chef eine zentrale Rolle. Auch bei den finanziellen Hilfspaketen für Griechenland, Irland und Portugal war Strauss-Kahn maßgeblich beteiligt. Strauss-Kahn wollte heute nach Europa reisen. Geplant waren ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und in Brüssel mit den Finanzministern der Eurozone. Die Festnahme von Strauss-Kahn könnte jetzt den Fahrplan für die Eindämmung der Euro-Schuldenkrise durcheinanderbringen. Beobachter befürchten zudem, beim IWF könnten Kritiker Auftrieb bekommen, die seit längerem gegen die teure Euro-Rettung agiert hatten.
Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. In Frankreich reagiert man konsterniert auf die Nachricht von der Verhaftung von Dominik Strauss-Kahn, der bis gestern als aussichtsreichster sozialistischer Herausforderer von Nicolas Sarkozy bei den Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr galt. Die Chefin der französischen Sozialisten sprach von einem Donnerschlag.
Les nouvelles qui nous parviennent depuis cette nuit de New York sonnent à l'évidence comme un coup de tonnerre et je suis moi-même comme tout le monde totalement stupéfaite.
Sie sei total vor den Kopf gestoßen, sagte Martine Aubry. Rudi Medder in Paris. Ist Dominik Strauss-Kahn damit als Präsidentschaftskandidat erledigt?
Ja, ich glaube, er ist erledigt. Der Traum ist ausgeträumt. Und zwar unabhängig davon, wie diese Untersuchung in New York nun ausgeht. Natürlich gilt auch hier die Unschuldsvermutung, und das muss man betonen. Aber Dominik Strauss-Kahn hat nun mal dieses Image, er sei ein Frauenheld, er ist kein unbeschriebenes Blatt. Es gab diese Affäre mit einer Untergebenen beim IWF, es gab andere Affären und Anschuldigungen. Er hat offenbar sein Hotel überstürzt verlassen und sein Mobiltelefon zurückgelassen. Das alles sieht nicht gut aus. Und klar ist, diese Untersuchung wird nun viel Zeit und vor allem viel Energie in Anspruch nehmen. Dominik Strauss-Kahn ist dadurch politisch sehr geschwächt. Die Sozialisten können es sich nicht leisten, ihn nun zum Präsidentschaftskandidaten zu ernennen.
Strauss-Kahn wird bei den Sozialisten ja eine große Lücke hinterlassen. Zeichnet sich denn schon ab, wer diese füllen könnte?
Ja, wer sie am Schluss füllen wird, ist noch nicht klar. Aber klar ist, die Karten werden jetzt ganz neu gemischt. Es gab ja einen Pakt zwischen Parteichefin Martine Aubry und Dominik Strauss-Kahn, dass sie nicht gegeneinander antreten werden. Und jetzt fällt Dominik Strauss-Kahn weg. Martine Aubry wird wohl als Kandidatin antreten und muss sicher als Favoritin oder als sehr ernstzunehmende Kandidatin angesehen werden. Aber da ist auch noch Ségolène Royal. Sie wird Aufwind erhalten. Das ist ja die Kandidatin von den Wahlen von 2007. Ihre Umfragewerte sind nicht sehr gut, aber sie ist wild entschlossen, nochmal anzutreten. Und schließlich nicht zu vergessen auch François Hollande, der frühere Parteisekretär. Er galt lange als Außenseiter, hat aber kontinuierlich jetzt zugelegt in den Umfragen und muss auch als ernsthafter Bewerber angesehen werden.
Aber auch wenn es andere sozialistische Kandidaten geben wird, Präsident Sarkozy wird seinen gefährlichsten Gegner los.
Er wird seinen gefährlichsten Gegner los und er hat sicher Grund zum Feiern heute Abend, auf alle Fälle, wenn er an seine eigenen persönlichen Ambitionen denkt. Dominik Strauss-Kahn hat ihn in allen Umfragen ganz klar distanziert. Er wird wirklich den schärfsten Konkurrenten los heute Abend, Sarkozy. Allerdings aufatmen kann er natürlich noch nicht ganz. Seine Popularität ist nach wie vor im Keller. Die Franzosen schätzen seinen egozentrischen und selbstverliebten Charakter nicht. Sie haben Mühe mit seiner hyperaktiven Art und auch seine Strategie, dem Front National am rechten Rand Stimmen abzujagen, scheint nicht aufzugehen. Aber das Rennen ist klar wieder viel offener geworden und Sarkozy hat allen Grund, sich heimlich zu freuen.
Einschätzungen aus Paris von Rudi Medder. Seit dem Schock durch die PISA-Studie, bei der Schweizer Kinder bei der Lesefähigkeit schlecht abschnitten, wird in Schweizer Schulzimmern konsequent Hochdeutsch gesprochen. Und viele Kantone haben die Standardsprache auch im Kindergarten eingeführt. Doch dagegen regt sich Widerstand. In Basel-Stadt und Zürich wurden zwei Volksinitiativen angenommen, die Mundart in den Kindergärten zur Pflicht machen wollen. Beat Giger.
Ob an der Limmat oder am Rhein, die Sorge, dass der Dialekt immer mehr verdrängt wird, teilen beide. In Zürich wurde die Initiative Ja zur Mundart im Kindergarten mit 54% Ja-Stimmen angenommen. In Basel-Stadt sogar mit 55%, wobei am Rhein gleichzeitig auch ein moderaterer Gegenvorschlag durchkam, der in der Stichfrage sogar ganz knapp obsiegte. In Basel empfahlen zwar die meisten Parteien, die Initiative Ja zum Dialekt abzulehnen, doch im Abstimmungskampf wollte sich kaum jemand für ein Nein engagieren. Kein Wunder, die Mundart, das Baseldeutsch, ist mehr als bloß Dialekt. Es genießt am Rheinknie weit über die Fasnacht hinaus schon fast Kultstatus. Ein Beispiel: Während Verkehrsbetriebe in anderen Städten die Haltestellen längst auf Hochdeutsch ausriefen, wurden in Basel noch bis vor wenigen Jahren, nicht ohne Stolz, der Barfüßerplatz als Saibi angesagt. Bei dieser innigen Beziehung zum Dialekt reagiert Basels Erziehungsdirektor Christoph Eimann dennoch ziemlich gefasst auf den heutigen Entscheid.
Ich glaube schon, dass viele Baslerinnen und Basler, auch wenn sie den Dialekt nicht beherrschen und sich schon an eidgenössischen Durchschnittsdialekt annähern, dass sie Angst hatten, jetzt geht ein Stück Heimat verloren. Und da wollen wir versuchen, ob wir mithelfen können, dass dieses Gefühl bekämpft werden kann.
In der Häfeli-Schule, wie in Basel der Kindergarten umgangssprachlich bezeichnet wird, dominiert also auch in Zukunft der Dialekt. Sowohl in Basel wie auch in Zürich müssen die Lehrpläne entsprechend angepasst werden. Klar ist aber auch, das Hochdeutsch verschwindet nicht ganz aus dem Kindergarten, wie die Zürcher Erziehungsdirektorin Regine Äppli betont.
Deutsch als Zweitsprache. Dieses Angebot im Rahmen der integrativen Förderung, das wird selbstverständlich aufrechterhalten. Und das gehört auch im Kindergarten mit zum Programm. Und insofern wird dieses Angebot natürlich nicht abgeschafft mit diesem heutigen Entscheid, sondern aufrechterhalten.
Beat Simp, Zentralpräsident des Lehrdachverbandes, geht zwar davon aus, dass die Dialektfrage im Kindergarten nach dem Jahr in Zürich und Basel auch in anderen Kantonen zum Politikum werden könnte. Die Reformbemühungen in der Bildungspolitik sieht der oberste Lehrer der Nation dadurch aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt.
Es ist nicht ein Rückschlag, sondern einfach ein Ausdruck des Volkes, das eben mitsprechen will in einer so emotionalen Frage. Wir sind allerdings der Meinung, dass man den Anteil Hochdeutsch oder Mundart im Kindergarten nicht vorschreiben sollte, weil jede Klasse wieder andere Bedürfnisse hat, je nach Zusammensetzung und Herkunft der Kinder.
Die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sollten, so Zemp, die Unterrichtssprache deshalb der Klasse anpassen können. Für die Kleinen ändert sich mit dem heutigen Entscheid rein gar nichts. Sie durften schon bis jetzt so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.
Aus Basel, Beat Giger. Reiche bekommen im Kanton Zürich keine Steuererleichterungen. Die bürgerliche Zürcher Regierung ist mit ihrem Steuerpaket an der Urne gescheitert. Das Argument, Zürich müsse den Reichen entgegenkommen, um im kantonalen Steuerwettbewerb mithalten zu können, hat ganz offenbar nicht überzeugt. Klaus Ammann zu einem überraschenden Abstimmungsresultat.
Alleinstehende, die über 250.000 Franken verdienen und verheiratete Paare mit einem Einkommen von über 350.000 Franken, wollte die Zürcher Regierung steuerlich entlasten. Ihr Hauptargument, bei hohen Einkommen sei der Kanton Zürich nicht wettbewerbsfähig. Doch das Stimmvolk wollte nicht. Es lehnte die Vorlage ab, äußerst knapp zwar mit 50,8%. Die freisinnige Finanzdirektorin Ursula Gut bedauert dies. Freuen könnten sich heute die anderen Kantone.
Sie stehen besser da. Sie können auch mit dieser Situation eine gewisse Werbung machen. Wir können das laufend beobachten beim Kanton Thurgau und beim Kanton Schaffhausen. Also die Situation für den Kanton Zürich ist nicht besser geworden, sondern hat sich etwas verschlechtert. Aber wir müssen das heute so akzeptieren.
Die Stimmberechtigten scheint dies nicht gekümmert zu haben. Sie sagten heute auch Nein zu einer milderen Variante von Steuererleichterungen von den Grünliberalen und zur Vorlage der SP, die ebenfalls Steuerentlastungen verlangte, aber für den Mittelstand. Diejenigen, vor allem kleine Parteien, die jegliche Steuererleichterungen abgelehnt haben, sind heute die großen Sieger. Absurd wäre es gewesen, wenn der Kanton Zürich Steuerausfälle herbeigeführt hätte, während er gleichzeitig sparen müsse, sagt der grüne Zürcher Kantonsrat Ralf Margreiter. Die Zürcherinnen und Zürcher hätten aber auch schlicht genug vom interkantonalen Steuerwettbewerb.
Offensichtlich sind die Zürcherinnen und Zürcher der Überzeugung, dass der Kanton Zürich hier nicht mitmachen muss, weil er aus eigener Stärke heraus nicht nur überleben wird, sondern gewinnen wird, wenn er auf Standortqualitäten setzt, statt auf Dumpingtarife.
Und Margreiter verweist auf die Bevölkerungszahlen der letzten Jahre, die belegen, dass der Kanton Zürich attraktiv ist, auch für Reiche, trotz der verhältnismäßig hohen Steuerbelastung.
Klaus Ammann aus Zürich. Eine Zusammenfassung weiterer Abstimmungsresultate gibt es später in dieser Sendung. Am heutigen Jahrestag der israelischen Staatsgründung haben tausende Palästinenser versucht, an verschiedenen Orten über die Grenze nach Israel einzudringen. Die israelische Armee feuerte mit Tränengasgranaten und scharfer Munition auf die Protestierenden. Mehrere Palästinenser wurden dabei getötet. Auslandredaktor Robert Stähli.
Es waren mehrere hundert Palästinenser, welche von Syrien herkommend beim Dorf Majd al-Shams auf die von Israel besetzten Golanhöhen einzudringen versuchten. Sie forderten das Ende der israelischen Besatzung von palästinensischem Boden und ein Rückkehrrecht für die vertriebenen Palästinenser und ihre Nachkommen. Einigen gelang es, im stark verminten Gelände den Grenzzaun zu überwinden. Die israelische Armee reagierte mit Tränengas und später mit scharfer Munition. Nach den letzten Informationen wurden mehrere Palästinenser getötet und Dutzende verletzt. Für Israel war der Golan in den letzten Jahrzehnten eine der ruhigsten Grenzen gewesen. Nach den heutigen Zwischenfällen beschuldigte die israelische Regierung Syrien, die Aktion bewusst unterstützt zu haben, um von den großen Schwierigkeiten im eigenen Lande abzulenken. Er bedauert, dass Extremisten in der arabischen Nachbarschaft den Tag der israelischen Staatsgründung dazu missbrauchten, um Hass und Zwietracht zu säen, sagte Premier Netanyahu am Rande der heutigen Kabinettssitzung. Ähnliche Zwischenfälle wie auf dem Golan zwischen Palästinensern und der israelischen Armee gab es auch bei Marun al-Ras an der Grenze zum Libanon, im nördlichen Gazastreifen, in der Gegend von Hebron und bei Kalandia, dem wichtigsten Grenzübergang zwischen Jerusalem und dem nördlichen Westjordanland. Der Erfolg der Revolutionen in der arabischen Nachbarschaft hatte den palästinensischen Demonstranten sichtlich Mut gemacht, nicht mehr länger zuzuschauen, sondern für ihre Rechte und für ein Ende ihres Flüchtlingsdaseins zu kämpfen.
Robert Steili. Rund 4 Monate ist es her, dass der tunesische Diktator Ben Ali unter dem Druck der Straße gestürzt wurde. Ein Sturz, der eine ganze Kettenreaktion in der arabischen Welt auslöste. Doch auch Tunesien selbst kommt nicht zur Ruhe. Immer wieder kommt es zu Streiks und zu Protesten gegen die Übergangsregierung. Ich habe mit unserem Maghreb-Mitarbeiter Beat Stauffer darüber gesprochen und ihn zuerst gefragt, was ist denn der Hauptvorwurf an die Adresse dieser Übergangsregierung?
Der Hauptvorwurf besteht eigentlich darin, dass die neue Regierung keine Eile erkennen lässt, die Verbrechen des Ben Ali-Regimes, die Menschenrechtsverletzungen und auch die illegale, massive Bereicherung des alten Regimes aufzuklären und die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Dazu kommt auch, dass die Einsätze der Polizei gegen Demonstranten in tunesischen Städten, dass die sehr ähnlich sind wie die Einsätze vor dem Sturz Ben Alis. Die Leute mögen da keinen Unterschied erkennen und fühlen sich eigentlich zurückversetzt in die letzte Phase des Ben Ali-Regimes.
Deutet denn das auch darauf hin, dass das stimmt, was die Opposition behauptet, dass Ben Ali zwar weg sei, dass im Hintergrund aber trotzdem sein Regime immer noch die Fäden ziehe?
Es gibt zahlreiche Indizien, dass das tatsächlich so ist, dass Ben Ali oder auf jeden Fall ihm nahestehende Personen und Nutznießer versuchen, mit verschiedenen Methoden Einfluss zu nehmen auf das politische Geschehen im Land. Sehr viele gut informierte Beobachter und auch Aktivisten in Tunesien, die sind der Überzeugung, dass im Moment eine Art Gegenrevolution stattfindet, um die Errungenschaften der tunesischen Revolution abzuschaffen wieder.
Konterrevolution, sagen Sie, heißt das, es besteht die Gefahr, dass das alles, diese ganze Demokratiebewegung wieder in sich zusammenfällt?
Das wäre eine Worst-Case-Situation natürlich, aber es gibt einfach sehr starke Indizien, dass der ehemalige Machtapparat, der sich nicht nur in den politischen Institutionen festmachen lässt, sondern eben auch bei Berufsverbänden, in dieser Einheitspartei, der das ganze Land eigentlich durchdrungen hat gewissermaßen, dass dieser Apparat eben immer noch da ist und dass der versuchen wird, alle Kräfte einzusetzen, um zu verhindern, dass es in Tunesien zu einer tiefgreifenden Veränderung kommen wird.
Eine wichtige Triebfeder bei den Aufständen, die zum Sturz des Diktators Ben Ali geführt haben, war ja die wirtschaftliche Aussichtslosigkeit in Tunesien. Hat sich denn hier schon etwas getan?
Nein, die Lage ist eigentlich wirtschaftlich eher schwieriger geworden als vor dem Sturz Ben Alis. Man muss sich vor Augen halten, dass zum einen der Tourismus eingebrochen ist. Der Tourismus hat eine sehr große Bedeutung in Tunesien. Andererseits hat der Bürgerkrieg in Libyen dazu geführt, dass Zehntausende von tunesischen Arbeitsmigranten ins Land zurückgekommen sind. Die sind natürlich jetzt arbeitslos. Und unter den libyschen Touristen, die früher eine sehr große Bedeutung hatten und unter anderem auch die Privatkliniken in Tunis und an der Küste regelmäßig aufgesucht haben, diese libyschen Touristen, die bleiben jetzt auch weg. Und auch dies führt natürlich zu hoher Arbeitslosigkeit in den betreffenden Bereichen. Im Hinterland, dort wo eigentlich die Aufstände ausgegangen sind, dort ist die Lage gleichbleibend schlecht, muss man sagen. Es hat sich kaum etwas getan. Der einzige Punkt ist der, dass die jungen diplomierten Universitätsabgänger, dass die eine Art Arbeitslosengeld von 200 Dinar, etwas weniger als vielleicht 150 Franken erhalten. Aber sonst hat sich eigentlich hier sehr, sehr wenig getan.
Sie schildern eine instabile politische Lage, eine wirtschaftlich düstere Situation. Ist es denn vor diesem Hintergrund überhaupt realistisch, dass in Tunesien am 24. Juli bereits wie geplant eine verfassungsgebende Versammlung gewählt werden kann?
Es gibt immer mehr Stimmen, die das in Frage stellen, ob es möglich sein wird, zu diesem Zeitpunkt die Wahlen für die verfassungsgebende Versammlung wirklich durchzuführen. Die kleineren Parteien, die brauchen mehr Zeit, die sind viel zu wenig bekannt, die sollten ja auch Parteiversammlungen durchführen können, die sollten werben können. Das alles ist sehr, sehr schwierig. Es ist auch schwierig, bei den vielen Neugründungen festzustellen, ob das echte Parteien sind oder möglicherweise Parteien, die gewissermaßen von Strohmännern des alten Regimes ins Leben gerufen worden sind. Profitieren werden wahrscheinlich von diesem frühen Termin die große islamistische Partei Ennahda, die vermutlich zurzeit die beste Organisationsform hat.
Die Bewegung, die im Januar zum Sturz von Ben Ali geführt hat, war ja von sehr viel Euphorie getragen. Gibt es diese Euphorie noch oder ist sie inzwischen der Frustration gewichen?
Ja, von der Euphorie ist im Moment nicht mehr viel zu spüren. Ich denke, es ist eine große Verunsicherung da. Ich denke, die gebildeteren Schichten, die Intellektuellen, die wissen ganz genau, dass so eine Revolution kein Sonntagsspaziergang ist, dass es Geduld braucht. Das große Problem liegt bei den unterprivilegierten Schichten in den Vorstädten und bei den Leuten im Hinterland, denen es sehr, sehr schlecht geht und die jetzt bald eine Veränderung wollen. Da ist das ganz große Problem.
Informationen von unserem Marke-Mitarbeiter Beat Staufer. Und jetzt noch einmal Ursula Vogler mit weiteren Abstimmungsresultaten aus Kantonen und Gemeinden.
Die Luzerner Kantonsregierung bleibt parteipolitisch unverändert. Nach dem heutigen zweiten Wahlgang sind gewählt Guido Graf, CVP bisher, Reto Wies, CVP neu, Robert Küng, FDP neu, Yvonne Scherli, SP bisher und Marcel Schwarzmann parteilos bisher. In der Stadt Bern gibt es auch in Zukunft keinen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte. Hingegen erhalten Eltern, die arbeiten, in Zukunft einen Betreuungsgutschein. Sie können diesen in einer beliebigen Kindertagesstätte einlösen. In der Stadt Bern wurden zudem 5 Leistungsverträge mit großen Kulturinstitutionen gutgeheißen. In Basel-Stadt wurde eine Initiative zum Schutz von Schrebergärten abgelehnt. Angenommen wurde die Ausgliederung der öffentlichen Spitäler aus der Stadt Basler Kantonsverwaltung. In der Stadt Zug ist eine Volksinitiative angenommen worden, die auf eine starke Verminderung des Energieverbrauchs abzielt. In Mellingen im Kanton Aargau kann der Ortskern vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Der Kanton zahlt an die Umfahrungsstraße 29 Millionen Franken. Das Waadtland ist gegen die Suche nach einem Standort für ein atomares Endlager. Die Mehrheit der Stimmenden beauftragte die Regierung, diese Haltung in Bern zu vertreten. Ganz knapp abgelehnt wurde eine Initiative der Linken, welche Mindestlöhne einführen wollte. Gutgeheißen wurde dagegen in der Waadt ein kleiner Lohnabzug zugunsten armer Familien und Arbeitsloser. Im Kanton Jura können künftig auch Staatsangestellte ins Parlament gewählt werden, außer sie sind Chefbeamte. Und jurassische Volksvertreter werden verpflichtet, offenzulegen, in welchen Verwaltungsräten oder Vereinen sie sich engagieren. Im Kanton Genf kann ein großer Baukomplex mit gegen 3000 Wohnungen realisiert werden. 60 Hektar Landwirtschaftsland werden überbaut. Weiter wird ein Netz von Velostreifen und Fußgängerwegen gebaut. Schließlich können neu Parteispenden bis 10.000 Franken von den Steuern abgezogen werden.
Das war Ursula Vogler und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber für die Nachrichten, Kurt Witschi am Mikrofon, Roman Villinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen von Schweizer Radio DRS. Das finden Sie auch rund um die Uhr bei DRS4 News und im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.